Ja, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst, liebe Gemeinde. Sie sehen richtig, ich bin nicht Claudia Neugut, aber ich bin kurzfristig eingesprungen, weil Sie und Ihre Familie in Quarantäne ist. Ich habe gehört, dass es einen neuen Konfirmandenjahrgang seit kurzem gibt, also auch die Konfis, die sich natürlich wieder ganz hinten aufhalten. Herzlich willkommen, dass ihr da seid, vielleicht manche zum ersten Mal in so einem Gottesdienst. Vieles wird euch vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommen, komische Worte, komische Lieder. Aber Frau Neugut wird euch das bestimmt auch noch verklickern, was das alles so zu sagen hat. Eine kleine Hilfe findet ihr hier. Schlagt mal euer Gesangbuch vorne auf und da findet ihr dann einen Ablauf des Gottesdienstes. Liturgie nennt man das. Da sind zum Beispiel Glaubensbekenntnis, Vater Unser und alles Mögliche zu finden, also dass ihr das ein bisschen mitmachen, mitlesen könnt zumindest, auch wenn manche Worte wie Kyrie oder so immer noch ein bisschen komisch sind. Komisch ist auch das Wort für den Sonntag. Die Sonntage haben bestimmte Namen. Und ich habe gehört, ihr habt schon so eine Gottesdienstkarte bekommen, wenn ihr die mal aufschlagt. In der Mitte findet ihr quasi die Sonntage dieser Zeit jetzt. Unser Sonntag heißt Sexagesime. Hat nichts mit Sex zu tun, sondern Sexagesime bedeutet nur 60 Tage vor dem wichtigsten Fest der Christenheit, nämlich vor Ostern, dass man sich darauf vorbereiten kann. Jeder Sonntag hat also einen bestimmten Namen, ihr könnt ja Sexagesime mal suchen, und jeder Sonntag hat auch ein bestimmtes Thema. Und heute zum Sonntag Sexagesime ist das Thema Gottes Wort, Gottes Führung, seine Leitung in meinem Leben, quasi wie so ein Himmelsnavi, der mir den Weg bis in die Ewigkeit zeigt. Denn dieses fast lebendige Wort Gottes hat sich bis heute als wirkungsvoll durch alle Zeiten und durch alle Kulturen erwiesen. Es ist quasi wirklich, und das können die Leute in aller Welt, in aller Zeit bestätigen, der beste Ratgeber für ein innerlich erfülltes Leben, auch wenn es vielleicht äußerlich manchmal ein bisschen anders aussieht. Deswegen gibt es nämlich den Wochenspruch. Jeden Sonntag gibt es ein Bibelwort für die kommende Woche. Heute aus dem Hebräerbrief, da heißt es, wenn ihr seine, also Gottes Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Also macht nicht innerlich dicht, sondern seid bereit, dass Gott euch füllen und erfüllen kann im Alltag. Wie das Wort Gottes nachher als Ratgeber wirkt, das hören wir später in der biblischen Geschichte für heute. Jetzt einmal ein Kanon dazu von unserem Spontanchor gesungen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mitmacht. Da heißt es, Gottes Wort ist wie ein Licht in der Nacht, also mit der Taschenlampe im Wald oder so. Es hat uns Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir von dem Herrn, der Himmel und Erde macht. In jedem Gottesdienst gibt es einen Psalm. Heute ist es der Psalm 119. Sie finden ihn in der Nummer 748. Zu dem Wort Gottes, zur Führung und Leitung, gibt es 172 Verse. Keine Angst, wir werden nicht alle sprechen, aber eine Zusammenfassung finden wir unter der Nummer 748 und wir wollen ihn im Wechsel sprechen. Ich bitte Sie dann, die eingerückten Zeilen zu reden. Wohl denen, die ohne Tadel leben, im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seinen Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Ich hoffe auf dein Wort.
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich?
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden.
Stärke mich, dass ich gerettet werde, so will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte 16, wo der Apostel Paulus mit Lukas und zwei Mitarbeitern zum ersten Mal nach Europa kommt. Danach zogen die Apostel weiter nach Galatien, denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Als sie an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der ihn bat, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Auch eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf achtete, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Amen.
Lass uns nur darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Bitte nehmen Sie da Platz. Wir hören jetzt das Lied 198. Sie können gerne mitlesen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Lifestyle, liebe Gemeinde, ein Modewort, das uns zum Beispiel in vielen YouTube-Videos helfen will, diese Work-Life-Balance individuell auszurichten. Klingt zeitgemäß, ist aber eigentlich ein alter Hut. Dann auch schon früher und in der ganzen Zeit haben die Menschen sich immer wieder die Frage gestellt, wie lebe ich mein Leben eigentlich richtig, also sinnvoll, mit welchen Prioritäten, mit welchen Zielen. Und natürlich gibt es da haufenweise Ratgeber und auch Umfragen mit teilweise sehr kuriosen Ergebnissen, wenn man mal googelt. Aber interessanterweise ist bei den Umfragen kaum einer auf den Gedanken gekommen, dass ein sinnvolles, nachhaltiges Leben nicht etwa so mit immer schön locker bleiben, chillen, Müsli, Ökologie oder sonst was zu tun hat, sondern mit Gott. Denn richtig leben, nachhaltig, heißt vor allen Dingen nicht zu kurzfristig zu planen, also für die paar Jahre deines Lebens, sondern eine langfristige Perspektive einzunehmen, quasi die Ewigkeit, die uns Gott ja vorbereitet hat, mit in den Blick zu nehmen, die er mit absoluter Sicherheit bringen wird. Deswegen also das Thema heute, nachhaltig leben. Und dazu gibt es den Predigttext. Wir haben ihn gerade in der Lesung gehört. Das ist eine Begebenheit, wo das Evangelium zum ersten Mal nach Europa kommt, auf europäischem Boden verkündet wird. Ich lese Ihnen nochmal die ersten Verse, weil die sind auch ein bisschen merkwürdig, wenn man die zum ersten Mal hört. Da schreibt der Lukas: Danach zogen die Apostel weiter durch Galatien, also in der heutigen Türkei, all diese Gegenden, denn der Heilige Geist erlaubte es ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Als sie an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Und so zogen sie an Mysien vorbei, gingen ans Meer hinunter nach Troas. Dort in Troas hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien, also Griechenland, vor sich stehen, der bat: Komm rüber zu uns und hilf uns. Und danach suchten wir sofort nach einem Schiff, denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Das ist die erste Antwort auf das Thema heute Morgen: nachhaltig leben. Wir müssen richtig geführt werden. Wir brauchen quasi ein Himmelsnavi, auf den wir ab und zu mal gucken, wo es lang geht. Denn die Verse machen ja deutlich, dass Paulus und seine Mitarbeiter überhaupt nicht vorhatten, nach Europa zu gehen. Eigentlich wollten sie, und das ist ja logisch und vernünftig, zu strategisch wichtigen Punkten in Kleinasien, wo sich die Handelswege kreuzen, sozusagen eine gute Ausgangsposition für die Ausbreitung des Evangeliums. Aber wohin sie auch gehen wollten, Gott wollte es nicht. Und durch die Offenbarung eines mazedonischen Mannes war allen völlig klar, wohin Gott sie letztendlich geschickt hat. Es heißt sogar zum Schluss, wir waren sicher und gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, das Evangelium in Europa zu predigen. Denn Paulus kannte seinen Gott. Und es war ihm klar, dass er sich nichts eingebildet hatte. Und das ist das Tolle, denn der persönliche Umgang mit Gott ist so wichtig, auch gerade für den Alltag, Dinge zu tun oder auch zu lassen. Denn Paulus und seine Mitarbeiter wussten davon. Und deswegen war es gar nicht so ungewöhnlich, dass sie merkten, wo Gott sie nicht haben wollte und nicht ihren eigenen Willen durchgesetzt haben. Bis sie endlich verstanden, da will er mit ihnen lang. Und dann heißt es, da fuhren wir von Troas ab und kamen nach Philippi, einer römischen Kolonie, und blieben einige Tage in dieser Stadt. Gut, sie schiffern also los, kommen nach Europa. Und jetzt? Kein roter Teppich, kein Empfangskomitee, keine Orgelmusik oder eine Lobpreissession, nix. Und das bei einem so großen historischen Ereignis. Sie sind 4 unscheinbare Männer in einer großen Menschenmasse. 4 Gestalten, die Europa missionieren wollen. Eigentlich ein Witz. Aber die 4 stört das nicht. Sie wussten genau, Gott wollte die da haben. Sie haben auf Gottes Verheißung gewartet und wanderten bis nach Philippi. Philippi gibt es ja heute noch, eine Garnisonsstadt, damals so ähnlich wie Potsdam früher. Der Schnittpunkt quasi der griechischen Kultur mit der römischen Herrschaft. Und das war eine richtig tolle Stadt, so wie Potsdam auch mit seiner ganzen Architektur, mit seinem römischen Geist, mit Action, Zerstreuung und so weiter. So als wenn die Touristen durch Potsdam oder Berlin gehen und dort die ganzen Highlights bewundern. Aber dafür waren die 4 nicht in Philippi. Sie wussten, Gott wollte sie dort haben, das war okay, aber mehr wussten sie nicht. Und so warten sie erstmal. Warten, bis der Heilige Geist wieder einen neuen Impuls gibt. Und das war das Geheimnis hier. Und das kann auch uns immer wieder helfen, dass wir richtig geführt werden, dass wir auf Gottes Timing warten. Dass wir nicht nur nach seinem Willen im Leben fragen, sondern auch wann. Manche Dinge sind ja richtig, aber der Zeitpunkt ist falsch. Quasi immer wieder mal auf den Himmelsnavi gucken, ob wir noch richtig sind. Oder es heißt, bitte wenn, denn bei Paulus war das klar. Das war die richtige Führung. Und danach kommt zweitens, man muss auch die richtigen Augen haben. Der Apostel Paulus war ja für solchen Glanz wie in Philippi und all diese touristischen Attraktionen überhaupt nicht unempfänglich. Noch heute können wir zum Beispiel im Pergamon-Museum in Berlin sehen, was da alles an Kunst, Kultur und meisterhaften Bauten geboten wurde. Und sicher hätte Paulus gedacht, wenn er diesen Glanz gesehen hätte, Mensch, was soll man eigentlich hier? Die Leute haben doch alles. Es geht ihnen gut. Sie sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt als mit Gott. Tolles Image, super Lifestyle, alles Paletti. Das hätten sie gedacht. Wenn sie nicht diese Offenbarung von Gott bekommen hätten, denn Paulus sei ja dort ein Mann in mazedonischer Kleidung. Aber nicht im coolen Outfit, wie für eine Party oder eine Promi-Feier, sondern der Mann hat einen Hilferuf auf den Lippen. Komm rüber und hilf uns, bat der Paulus. Und deswegen gibt Gott dem Paulus die richtigen Augen. Das heißt, ein Blick hinter die glänzende Fassade. Gott sieht und zeigt ihm die friedlosen Menschen, die unerlösten, schuldbeladenen Menschenherzen, die es immer und überall zu jeder Zeit gibt und gab. Damals in Philippi und auch heute noch. Und in dieser Hinsicht hat sich ja bis heute nichts verändert. Denn schaut man nur auf die Fassade, jeder baut sein Image auf, bei Facebook oder sonst wo, dann ist alles okay. Dann braucht man in dieser Welt nicht Gott, dann schafft man das irgendwie schon. Im Großen und Ganzen geht es uns doch gut, was soll man noch mit Gott? Aber schaut man dahinter. Wir wissen ja, dass es gerade in unserer so zivilisierten Welt noch nie so viel Elend, Suchtproblematiken, Ehescheidungen, psychisch geschädigte Menschen mit Angstzuständen und Depressionen gegeben hat wie heute. Und nicht nur durch Corona hat sich die Zahl der jungen Menschen mit solchen Schäden in den letzten 8 Jahren mehr als verdoppelt. Doch genau mit diesen hilfsbereiten Augen sieht Gott uns Menschen. Es wird immer deutlicher, dass wir Hilfe brauchen. Und nicht nur ein bisschen Spaß, das nächste Game, was man so auf seinem Handy da hinten daddelt, sondern wirklich Gottes Hilfe. Nächsten sozusagen tiefe Seelsorge. Und diese Seelsorge hatten die 4 Apostel im Blick und im Koffer. Aber sie mussten auf Gottes Timing warten. Tagelang wandern sie durch Philippi und es passierte nichts. Gar nichts. Da kann man schon ungeduldig werden. Ja, du bin ich hier, was soll ich denn jetzt hier? Aber sie warten. Bis sie dann von Gott einen sehr unscheinbaren, konkreten Auftrag bekommen und dann geht's richtig los. Am jüdischen Feiertag, am Sabbat, gingen die Männer auch an einen jüdischen Versammlungsort. Es gab allerdings nicht so viele Juden da, deswegen hatten sie auch kein festes Gebäude, sondern nur so ein kleines Gebetstreffen draußen am Fluss. Die Männer kommen dahin und durch Schreck. Alles Frauen. Das war für jüdische Männer schon ein Schock. Denn eigentlich sind 10 jüdische Männer für einen Gottesdienst nötig. Das war problematisch. Und das hat sich der Paulus wahrscheinlich so für seine erste Missionsreise in Europa nicht vorgestellt. Und doch blickt er jetzt schon wieder hinter die Fassade auch dieser kulturellen Gepflogenheiten, dass es primär nur um Männer geht, so wie es heute im Orient. Nein. Paulus achtet die Frauen für wert und geht nicht wieder weg. Denn in Gottes Augen, und das musste er als Jude erst einmal lernen, in Gottes Augen gibt es zwischen Mann und Frau keinen Wertunterschied. Und deswegen bleibt er. Und er verkündet ihnen das Wort Gottes. Und eine unter den Frauen, die Lydia, die hörte besonders gut zu. Von ihr wird gesagt, dass sie einen pur Großhandel betrieb. Wir würden heute vielleicht von einer angesagten Modeboutique sprechen, wo die Schickeria einkaufen geht. Denn Philippi war natürlich dafür geeignet, dass die Offiziere und die Wohlhabenden und die Reichen da ihre besten Kleiderstoffe bei der Lydia kaufen. Denn für 1 Pfund Wolle mit purpur getränkt musste man damals rund 500 Euro hinlegen. Und deswegen hat es wahrscheinlich nur in den oberen Zehntausenderkreisen verkehrt. Aber, und das finde ich das Tolle an Lydia, sie lebt jetzt nicht nur für ihre Arbeit und hetzt von Termin zu Termin und sackt die dicke Kohle ein. Nein, sie macht sich auch Gedanken, wie man das Leben sinnvoll leben könnte. Was wirklich wichtig ist. Sogar eben über den Tod hinaus. Nachhaltig leben. Denn da kannst du dein Geld und dein Erfolg nicht mitnehmen. Ist toll, wenn du hier alles hast, aber dann, in ein paar Jahren, Jahrzehnten. Sie suchte Nahrung für ihre Seele und hat sich vermutlich deswegen dieser kleinen jüdischen Gruppe angeschlossen. Denn von Gottes Liebe zu uns Menschen war ja auch schon im Alten Testament immer wieder die Rede. Und sie wurde eine Gottesfürchtige. So nannte man die Menschen, die nicht von Geburt an Juden waren, aber sich dem jüdischen Glauben anschlossen. Doch irgendwas fehlte ihr. Nach außen war alles wahrscheinlich klar. War nicht sichtbar, sie war regelmäßig bei der jüdischen Gemeinde, war bestimmt eine tolle Mitarbeiterin, hat sich engagiert. Und niemand käme wahrscheinlich auf den Gedanken, dass diese Lydia da irgendwie noch ein Loch in ihrem Herzen hat, dass ihr was fehlt. Außer Gott. Wie schön, wenn jemand so bereit ist wie Lydia. Quasi das praktiziert, was im Wochenspruch drin steht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, macht nicht innerlich dicht. Hört zu, fokussiert euch auf Gott. Und so konnte Gott ihr das Herz öffnen. Und so konnte er auch in ihr Herz durch den Paulus hineinsprechen. Nicht bloß den Verstand hat er angesprochen. Den kann man ja durch schlüssige Beweise vielleicht immer wieder mal überzeugen. Aber Gott will dein Herz. Das heißt, die Mitte unseres Personseins. Denn er will uns von innen heraus gewinnen. Und das war bei Lydia der Fall und sie wurde Christin. Und damit stehen wir nun beim dritten Punkt, der eigentlich alles zusammenfasst für nachhaltiges Leben. Man muss mit Gott leben. Das können wir bei der Lydia sehen, wie sich dieses mit Gott leben bei ihr relativ schnell ausgewirkt hat. Das Erste, was auffällt, sie war sich ihres Heils gewiss. Das ist übrigens ein wesentliches, fast ein Alleinstellungsmerkmal, ein Kennzeichen des Christen. Er hat Heilsgewissheit. Er muss nicht wie in anderen Religionen sich ständig bemühen und abarbeiten und weiß nicht, klappt das nicht. Denken Sie an Martin Luther mit der Reformation, da kommt das deutlich vor. Na klar, wir sind noch lange nicht fehlerfrei, wir sind nicht sündlos. Bei uns gibt es immer noch jede Menge miese Sachen in unserem Leben. Aber wir wissen auch um die Vergebung Gottes, dass er unseren Alltag, unser Herz, unsere dunklen Seiten kennt und uns trotzdem liebt, immer wieder einen Neuanfang schenken will. Jemand, der wirklich Jesus persönlich kennengelernt hat, der weiß auch um sein Heil. Auf die Frage, hast du Heilsgewissheit, überleg dir das mal, da antwortet er nicht, naja, vielleicht, eventuell, ich bemühe mich, sondern er sagt, so wie Paulus in Römer 8, ich bin mir absolut sicher, dass mich nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann, nicht einmal der Tod. Und so macht sie ihre innere Heilsgewissheit, jetzt hat sie das, was sie will, sofort in der äußeren Taufe deutlich. Die Taufe ist ja nur quasi der zweite Schritt der ersten inneren Erlebnishaftigkeit. Das zweite Kennzeichen eines Lebens aus Gott ist, es zieht sie jetzt zu anderen Christen. Sie sagt nicht Danke und geht wieder nach Hause, sondern ihr Ehrgeiz, ihr Geschäftssinn, das, was sie so verdient als Purpurhändlerin, war auf einmal zwei-, dritt- oder sogar vierrangig. Das Wichtigste war jetzt, dass sie Gemeinschaft mit denen hatte, die ihr mehr von diesem lebendigen Gott erzählen konnten. Und dass sie sogar von ihnen als Christin anerkannt wird. Sie sagt hier, wenn ihr überzeugt seid, dass ich Christin geworden bin, und das seid ihr doch wohl, dann müsst ihr auch meine Gäste sein. Und das ist das dritte Kennzeichen, ein Christ gibt Gottes Liebe weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Sie lädt ganz spontan vier stabile Männer in ihr Haus ein und das auf unbegrenzte Zeit und mit Vollpension. Ist schon Wagnis. Immerhin landen diese Männer ein paar Tage später im Gefängnis. Wenn Sie mal Apostelgeschichte 16 weiterlesen, da geht es noch ziemlich rund. Aber an Lydia ist das egal. Es drängt die vier, sie drängt sie sogar und sagt, ich will euch überzeugen, dass ihr zu mir kommt. Denn sie wollte ihre Liebe jetzt nicht mehr mit dem Rechenstift anrechnen lassen als knallharte Geschäftsfrau, sondern sie wollte sie verschenken, weitergeben. Und deswegen wird quasi ihre Modeboutique zum ersten Missionsstützpunkt in Europa. weil sich Paulus und seine Mitarbeiter von Gott dorthin geführt haben lassen. Und das sollten auch wir uns persönlich verinnerlichen. Zum richtigen Leben gehört nicht nur Arbeiten, Essen, Schlafen, Action, Daddeln, was auch immer, locker bleiben, gut drauf sein, sondern unbedingt auch diese Freundschaftsbeziehung zu dem, der uns aus Liebe geschaffen hat und der das Leben in Person ist. Und das wäre dann aus geistlicher Sicht der optimale Lifestyle. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das echte Leben haben, das Leben in Überfluss. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst in all unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir hören nun ein Chorlied. Noch ein paar Infos und Einladungen. Nächsten Sonntag, am 27. Februar, ist der Gottesdienst dann in Rohrbeck, 10:30 mit Vikarin Richter. Herzliche Einladung. Und in 2 Wochen ist traditionsgemäß am ersten Sonntag im März der Weltgebetstag. Und dazu gibt es hier in Dalgo am 6. März um 10.30 Uhr einen Familiengottesdienst. Normalerweise haben wir dazu ja auch noch ein Essen hinterher mit den typischen Gerichten aus den jeweiligen Ländern. Das muss dies Jahr mal wieder ausfallen, aber 2023 bin ich zuversichtlich. Die Kollekte heute nach dem Gottesdienst am Ausgang ist für die Konfi-Arbeit im Sprengel Dalgo, also Rohrbeck, Dalgo und Seeburg bestimmt. Gerade so wurde mir gesagt, in diesem Monat hat ein neuer Konfi-Kurs mit 37 neuen jungen Menschen hier begonnen. Und als jemand, der ein großes Herz hat für junge Menschen, bin ich natürlich schwer begeistert über so viel Zulauf. Claudia Neugut schreibt mir, wenn die pandemische Lage es wieder möglich macht, wir hoffen im Frühjahr, dann feiern wir einen großen Gottesdienst zur Vorstellung der Jugendlichen, bei dem wir einander ein wenig kennenlernen können. Das hoffe ich, dass das möglichst bald dann auch der Fall ist. Das ist die eine Hälfte der Kollekte, die andere Hälfte ist dann wie immer für die eigene Gemeindearbeit bestimmt. Beides seien ganz herzlich anempfohlen. Und nun bitte ich Sie zum Gebet aufzustehen. Herr, du wunderbarer Gott, wir danken dir, dass du uns durch die Apostel zeigst, was es heißt, ernsthaft mit dir zu leben und dich auch von dir korrigieren zu lassen. Ihr Lifestyle ist echt beeindruckend. Und was Sie langfristig und nachhaltig in die Ewigkeit investiert haben, das bringt sicher mehr Zinsen und Frucht als alles Geld der Welt. Wir danken dir, dass du uns durch Paulus und die anderen zeigst, was es heißt, dir gehorsam zu sein und manchmal auch eigene Vorstellungen durchkreuzen zu lassen, aber dadurch schon hier und jetzt Segen und Freude zu erfahren. Wir bitten dich, dass auch wir dich locker lassen, bis wir dich als die Antwort unseres Lebens gefunden haben, so wie Lydia. Wir bitten dich aber auch, dass du mit deinem heilenden Geist bei denen bist, die unter Corona oder anderen Krankheiten leiden. Speziell bitten wir für Claudia Neugut und ihre Familie und danken dir, dass du uns auch im Alltag nicht allein lassen, sondern hilfreich führen willst. Amen. Gemeinsam beten wir nun: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasst leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Bitte nehmen Sie noch mal Platz zum Nachspiel. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag.